durch eine sehr hohe Nachfrage und ein sehr starkes Aufkommen von Angriffen auf CSDs, die wir schon im letzten Jahr beobachtet haben. Und im Rahmen unserer Projektförderung, die wir in der Amadeo-Antonio-Stiftung haben, tatsächlich auch ein sehr großes Aufkommen und Nachfragen für CSD-Veranstaltende, die einfach Unterstützung brauchen im ländlichen Raum. Und da haben wir dann überlegt, weil das auch so ein bisschen eine Lücke war, die wir entdeckt haben, dass es eigentlich wichtig wäre, das mal auch mit wenig Kapazitäten trotzdem festzuhalten, zu dokumentieren, eine Chronik ins Leben zu rufen und ein Monitoring durchzuführen und daraus einen kleinen, aber kurzen Report zu machen, um mal aufzuzeigen, wie stark tatsächlich Queerfeindlichkeit zugenommen hat und auch sichtbar zu machen, wie eben Angriffe auf CSDs zugenommen haben und wie die sich äußern.
Ja, und was haben Sie da alles beobachtet und festgehalten?
Genau, wir haben zum einen ein Monitoring durchgeführt mit eben Daten zu den Angriffen auf Christopher Street Days von Juli bis September 2025. Haben wir ein Medienmonitoring durchgeführt, ein Social Media Monitoring und eine Umfrage, die wir unter CSD-VeranstalterInnen erhoben haben. Und zusätzlich haben wir unsere Daten erweitert mit Analysen von CMAS aus diesem und aus letztem Jahr und auch DMOG. Und natürlich erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil nicht alle Fälle medial besprochen wurden zum einen und auch nicht alle immer zur Anzeige gebracht werden und auch nicht alle Vorfälle uns mittels dieser Umfrage gemeldet und damit erfasst werden konnten. Also wir haben 2024 noch nicht so ein umfassendes Monitoring gehabt. Da haben wir 55 Störungen bei über 200 CSDs dokumentiert. Und das AutorInnen-Kollektiv Feministische Intervention hat letztes Jahr 68 Störungen dokumentiert. Und für dieses Jahr konnten wir eben mit unserem Monitoring feststellen, dass es 45 weitere CSDs bundesweit zu verzeichnen gab. Also rund 40 mehr als letztes Jahr. Und dass aber die Angriffe sich fast verdoppelt haben. Also wir haben eben dieses Jahr 110 Störungen im Vergleich zu eben diesen 55 oder 68 nachweisen können und davon eben 53 durch nachweisbar rechtsextreme Akteure.
Da gibt es unterschiedliche Attacken von den rechten Akteuren. Ein Mittel ist Gegenveranstaltungen, also dass die in der Nähe von CSDs selber eine Demo machen. Wie viele gab es davon?
Richtig, genau. Das ist eine Strategie, die hat sich letztes Jahr vor allem irgendwie so was wie etabliert. Also es ist eben sehr stark aufgefallen und auch erstmalig in Verfassungsschutzberichten aufgetaucht, dass auch dort der Verfassungsschutz tatsächlich ein großes Mobilisierungsfeld ausmacht. Und wir haben in diesem Jahr 43 solcher rechtsextremen angemeldeten Gegenveranstaltungen gezählt. Und von insgesamt 53 rechtsextremen Störungen und insgesamt gab es eben 110 Störungen, aber eben 43 rechtsextreme gezielte sogenannte Gegenveranstaltungen. Und die variieren natürlich auch, ich sag mal, in ihrer Heftigkeit, also sowohl von der Anzahl als auch mit Vorfällen, die da passieren. Also Bingen am Rhein zum Beispiel hatte eine angemeldete rechtsextreme Gegenveranstaltung mit 5 Personen und Bautzen zum Beispiel war ja wirklich schon letztes Jahr heftig mit sehr, sehr viel mehr Teilnehmenden und dieses Jahr waren es 450 Rechtsextreme, die tatsächlich da gepöbelt und gehetzt haben und räumliche Dominanz erlangen wollten. Und was da so passiert, also von eben Pöbeleien, Anfeindungen, Einschüchterungsversuchen, mit kleinen Märschen bis eben hin zu rechtsextremen Konzerten, also wo es dann auch um diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Erlebniswelt Rechtsextremismus geht, also weil es ja auch gerade sehr viele junge Teilnehmer sind bei diesen rechtsextremen Gegenmobilisierungen. Und unsere Datenauswertung zeigt vor allem, dass dort, wo auch die AfD bei der Bundestagswahl 2025 über 20% liegt, dass dort CSDs auch häufiger angegriffen werden.
Es kommt auch zu Angriffen auf Teilnehmende von CSDs. Wie sieht das aus?
Also es werden sowohl Teilnehmende als auch eben Veranstaltende, also Organisierende von CSDs angegriffen, also sowohl körperlich als auch Sachbeschädigungen, die eben im Zusammenhang mit den CSDs stehen. Also gehisste Pride-Flaggen werden abgerissen, teilweise im Vorfeld schon Anfeindungen passieren. Es wird im Internet, auf den sozialen Medien schon gehetzt im Vorfeld. Dann gibt es auch Versuche von Einflussnahme durch rechtsextreme Kommunalpolitik. Da haben wir zum Beispiel fünf Vorfälle dokumentiert, wo rechtsextreme Kommunalpolitiker im Vorfeld versucht haben, Einfluss zu nehmen auf CSDs, wie beispielsweise durch Eilanträge ein CSD nicht stattfinden lassen zu wollen oder auch einen geplanten Ort von einem CSD sozusagen nicht genehmigen lassen zu wollen. Und da gibt es unterschiedliche Angriffsformen und eben Störungsversuche, die wir da wahrgenommen haben. Also Störungen umfassen zum Beispiel auch eben digitalen Hetz und Hetze. Also es kann auch eben online stattfinden. Und wir haben bei 85 der CSDs, bei denen Störungen dokumentiert wurden, festgestellt, dass die während des CSDs stattgefunden haben. 37 wurden in Form von Einschüchterungsversuchen oder eben Mobilisierungen im Vorfeld gestört. Und bei drei CSDs wurden auch noch Störungen nach dem CSD dokumentiert. Aber da auch immer wieder der Hinweis, dass wir da keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, ne, weil die Dunkelziffer einfach wahnsinnig hoch ist.
Ja, eine Strategie ist im Vorfeld oder zum Tag des CSD werden häufig Regenbogenflaggen auch vor Rathäusern oder Behörden gehisst und dann soll das verhindert werden. Wie gehen die Rechten da vor?
Genau, also was ich auch gerade schon meinte, dass bei den oben, also bei den Fällen, die ich genannt habe, auch schon Angriffsstrategien eben aus der Kommunalpolitik dabei sind, also kommunalpolitische Einflussnahme, wie zum Beispiel Eilanträge, um CSD zu verbieten oder einen bestimmten Veranstaltungsort zu blockieren oder auch zeitgleich ein Stadtfest anzumelden, beispielsweise gegenüber von einer CSD-Kundgebung, um räumlich nicht nur präsent zu sein, sondern auch einfach räumlich dominant aufzutreten. Und dann gibt es noch die versuchte Einflussnahme eben auf das Hissen von der Pride-Flagge, also das im Vorfeld verbieten zu wollen, mit dem immer ja vermeintlichen Hinweis, ne, auf vermeintlich politische Neutralität oder auch wenn immer wieder Kinderschutz oder so instrumentalisiert wird, also es da vermeintlich um den Schutz von Kindern geht oder der Vorwurf, der immer wieder auftaucht von Frühsexualisierung. Das sind ja alles Versuche der Einflussnahme im Vorfeld ein CSD zu verbieten oder auch eine bestimmte Stimmung schon mal anzuheizen, die wir beobachten.
Sie haben auch Stimmungsmache in der Lokalpresse festgestellt. Worum geht es dabei?
Genau, das ist dann, wenn beispielsweise Narrative aufgegriffen werden. Also wenn es gab ein CSD, wo beispielsweise auch eine Schule als Veranstaltungsort in Betracht gezogen wurde. Und wenn dann solche Narrative, die eben von der extremen Rechten aufgegriffen werden und gestreut werden, muss eben dann um vermeintliche Frühsexualisierung oder das darf nicht, Schule muss ein neutraler Ort sein, etc. Wenn sowas dann aufgegriffen wird und nicht sozusagen skandalisiert oder auch enttarnt, dass es sich hier um rechtsextremes Narrativ handelt, sondern teilweise dann eben entweder verharmlost wird oder einfach neutralisiert, indem es einfach aufgegriffen wird und nicht hinterfragt wird. Und das führt eben dazu, dass tendenziell eben durch Berichterstattung diese Angriffsform und auch die Bedrohungslage einfach verharmlost wird und vor allem auch die queere oder Betroffenenperspektive dann fehlt.
Und warum macht die Lokalpresse da mit? Warum stellt sie sich nicht auf die Seite der Demokratie?
Ich kann das nicht pauschalisieren. Also wir haben nicht nur sozusagen negative Berichterstattungen wahrgenommen durch lokale Presse. Wenn das der Fall ist, können wir eben nur davon ausgehen, dass es da einfach an Sensibilisierung fehlt. und teilweise aber natürlich auch einzelne Journalisten und Journalistinnen vielleicht auch einfach queerfeindlich eingestellt sind und da sozusagen nicht nur eine nicht vorhandene Sensibilisierung da ist, sondern eben auch eventuell in manchen Teilen eine Zustimmung.
Warum sind für die rechtsextremen Angriffe auf CSDs so interessant? Warum nehmen Sie dieses Thema?
Also zum einen ist Queerness für Rechtsextreme der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, feindliche Gegenentwurf zur der völkischen und ja sehr heteronormativen Vorstellung von Kernfamilie als eben Keimzelle im rechtsextremen Denken. Und zum anderen ist es so, dass im rechtsextremen Spektrum unterschiedliche Akteure, unterschiedliche rechtsextreme Gruppierungen und Parteien da wirklich ineinander greifen. Also Queerfeindlichkeit an der Stelle als gemeinsamer Nenner fungiert und total emotional aufgeladen ist und damit auch ein emotional aufgeladener Mobilisierungsfaktor ist, der eben von dann verschiedenen rechtsextremen Akteuren gleichzeitig genutzt wird, weil er eben so sehr im Kern von rechtsextremer Ideologie verankert ist. Und CSDs finden eben sichtbar auf der Straße statt. Das heißt, sie sind auch dann in dem Moment die greifbarste Projektions- und Angriffsfläche in der Wahrnehmung von Rechtsextremen und stehen dann in dem Moment natürlich für viel mehr als für queere Rechte und Sichtbarkeit, wie es eben aus der anderen Perspektive ist. Und weil es eben dieser ja sehr starke Gegenentwurf zu diesem sehr rassistisch und völkisch geprägten Familienbild von Rechtsextremen ist.
Ist das so richtig absichtlich von oben ausgedacht, also dass da so ein rechtes Führungsgremium sitzt und sagt, wenn wir ein Thema brauchen, neben Migration, nehmen wir uns hier noch CSDs und Queerness dazu? Kann man sich das so vorstellen? Das wird bewusst aufs Korn genommen.
Na, es ist zumindest nachweisbar von der, sage ich jetzt mal, politischen Agenda bis hin zu Parteiprogrammen von rechtsextremen Parteien und das nicht nur Deutschland, auf Deutschland bezogen, sondern wirklich auch weltweit, europaweit, dass einfach neben Rassismus, also dem Thema von Einwanderung und Migration, der zweite große Mobilisierungsfaktor, womit Politik gemacht werden kann, womit auch Wählende angesprochen werden und womit Hass und Hetze geschürt wird und auch eine Anschlussfähigkeit besteht, das ist Antifeminismus. Und Teil von Antifeminismus ist Queerfeindlichkeit und Transfeindlichkeit. Und das sind sozusagen diese ja, Brücken, die da geschlagen werden, ganz gezielt, um eben auch andere Teile in der Gesellschaft zu erreichen, die vielleicht ein eher konservativeres Weltbild haben und Verständnis und da anschlussfähig sind, wenn es zum Beispiel um die Instrumentalisierung von Frauen oder Kinderschutz geht. Und das heißt, es ist also, um es mal so auszudrücken, im Interesse von rechtsextremen Parteien, wenn solche Gegenmobilisierung durch Rechtsextreme stattfinden. Und das meinte ich vorhin mit diesem Ineinandergreifen. Also, dass da sozusagen von strukturellen Angriffen aus dem Bundestag oder Parlamenten durch eine rechtsextreme Partei und dadurch ein Agenda-Setting quasi stattfindet, dass das eine brandstiftende Funktion hat und auch positiv aufgenommen wird, wenn eben rechtsextreme Gegenmobilisierungen dann auf der Straße am Tag von CSDs stattfinden. Also da gibt es tatsächlich einfach einen gemeinsamen Nenner von unterschiedlichen rechtsextremen Akteuren.
Der Hass kann also übergreifen. Wir beobachten zum Beispiel auch Kanzler, Bundestagspräsidentin und Innenminister haben sich vielleicht schon infiziert. Stichwort Zirkuszelt, Regenbogenflagge nicht im Bundestag und Extraregister für Transpersonen. Muss ich das so sehen? Da zahlt sich das schon aus für die Rechten?
Also es besteht definitiv ein großes Problem in der, ich sag mal, Normalisierung und Anschlussfähigkeit von eben rechtsextremen Positionen und rechtsextremen Narrativen, vor allem wenn es eben um den vermeintlichen Kinderschutz oder Frauenschutz geht oder die Aufrechterhaltung von heteronormativen und konservativen Familienbildern und Rollen. Und was da eben passiert, das erfahren eben gerade sehr, sehr viele, ist eine Entsolidarisierung mit eben Minderheiten. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Und das ist auch etwas, was schon neu ist, weil in der Vergangenheit ja schon an am Bundestag beispielsweise die Pride-Flagge gehisst wurde. Und wenn solche Dinge eben jetzt gerade nicht mehr passieren, mit eben dem vermeintlichen Hinweis auf politische Neutralität, das hat in der Vergangenheit ja nicht stattgefunden. Da haben sich PolitikerInnen nicht für rechtfertigen müssen, sondern haben das einfach getan. Und da merken wir schon, dass es eine Verschiebung gibt, dass es eine Diskursverschiebung gibt und dass diese Diskursverschiebung, die sozusagen von der rechtsextremen Seite gesetzt wurde, dass die stattgefunden hat und damit eben eine Entsolidarisierung auch einhergeht.
Also die Gefahr ist real, aber unsere Bewegung, die CSD-Bewegung, wächst auch. Also in diesem Jahr um über 40 CSDs in Deutschland mehr. Ist also alles offen?
Es gibt zumindest Hoffnung und viele setzen ja eben auch ein Zeichen damit und schaffen empowernde Räume. Also viele CSDs, die zum ersten Mal im ländlichen Raum stattfinden und damit ja auch zeigen, auch hier im ländlichen Raum gibt es queere Räume, wir wollen sichtbar sein, wir sind da. Und da findet auch Solidarität statt und zwar echte. Also insbesondere im ländlichen Raum haben ja auch viele VeranstalterInnen mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen und Vereinen zusammengearbeitet, haben ihre Sicherheitskonzepte professionalisiert und also eben genau die wachsende Zahl von den neuen CSDs beweist, dass sich ja queere Communities eben nicht einfach einschüchtern lassen, sondern dass Sichtbarkeit auch immer mehr zum politischen Akt wird und auch eine Form von Verteidigung ist, weil das ist ja auch ein Angriff auf die Demokratie, auf demokratische Werte und ein CSD zu veranstalten, kann dann eben auch bedeuten, diese Werte zu verteidigen und sich auch für eine plurale Zivilgesellschaft einzusetzen.